Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Pünktlich vor Ostern, wo Christen ja Jesus Auferstehung von den Toten feiern, melden US-Forscher, sie hätten einen Weg gefunden, um toten Gehirnen neues Leben einzuhauchen. Bei Experimenten mit Schweinekadavern konnten sie zeigen, die grauen Zellen lassen sich reaktivieren und ihr Verfall bremsen. Über die Hintergründe dieser bizarren Versuche und die Fragen, die sie aufwerfen, sprechen wir gleich. Außerdem erklären wir in unserer Serie Algorithmen im Alltag, wie die Spracherkennungsprogramme von Alexa und Co. funktionieren und warum Mensch und Maschine sich öfter mal missverstehen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Es klingt schon etwas makaber. Forscher der Universität Yale haben sich in einem Schlachthaus 3 Dutzend Schweineköpfe geholt, um die im Labor zu präparieren. 4 Stunden nachdem die Tiere tot waren, wurden ihre Gehirne an eine Art künstlichen Blutkreislauf angeschlossen und siehe da, die Nervenzellen wurden wieder aktiv. Nachlesen kann man das alles heute im Fachmagazin Nature. Die verschiedenen Kommentare des Artikels sprechen von wiederbelebten Schweinehirnen, aber auch von einer ethischen Zwickmühle, die es erforderlich macht, die Definition des Hirntods zu überdenken. Starker Tobak das alles, über den wir jetzt sprechen wollen, mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth in Berlin. Herr Wildermuth, was genau haben die Forscher gemacht?
Ja, also die sind wirklich zum Schlachthof gefahren und haben sich da Schweineköpfe direkt nach der Schlachtung geben lassen. Die wurden dann vor Ort direkt gekühlt und mit Flüssigkeit durchspült. Damit verhindert man die Blutgerinnung in den Gefäßen und kann auch den Zelltod verlangsamen. Und nach 4 Stunden wurden die im Labor präpariert, der Schädel wurde entfernt und die Gehirne dann chirurgisch an Schläuche angeschlossen und mit einer Blutersatzflüssigkeit versorgt. Da war Hämoglobin drin für den Sauerstoff, Blutzucker als Energieversorgung, jede Menge Medikamenten, um die Zellen zu stabilisieren. Es gab ein aufwendiges Pumpsystem, das sowas wie einen Puls produziert hat. Der Sauerstoff wurde zugefügt, Abfallprodukte wurden entsorgt. Also ein ziemlich komplexes System. Es heißt BrainX. Und nach 6 Stunden an dieser Maschine wurden die Schweinegehirne dann wieder abgetrennt und weiter untersucht.
BrainX, das ist ein Name, den man sich merken muss. Das Titelbild von Nature zeigt ja eine Sanduhr, in der oben ein Gehirn runterrinnt und unten etwas fleckig sozusagen wieder entsteht. Die Zeit zurückdrehen steht daneben auf dem Titel des Fachmagazins. Inwieweit lässt sich der Zerfall der grauen Zellen in dem Experiment denn tatsächlich zurückdrehen?
Also Nina Zestan, das ist der Hauptforscher, hat auf der Pressekonferenz immer wieder betont, das ist kein lebendes Gehirn, aber ein Gehirn, das auf der Ebene der Zellen aktiv ist. Konkret zeigt er sich, wenn man die ein- und ausströmende Flüssigkeit verglichen hat, dass der Stoffwechsel der Zellen tatsächlich anspringt, und zwar in einem Maße, der sich durchaus mit einem lebenden Schweinegehirn vergleichen lässt. Das ist schon mal bemerkenswert. Die Blutgefäße reagieren auf Medikamente, und wenn man da Bruchstücke von Bakterien reingibt, dann sind wirklich auch die Immunzellen im Gehirn aktiv. Das alles klingt erstmal schräg, ist aber nicht so überraschend, denn wenn man andere Organe auf Eis legt, kann man die ja auch noch nach Stunden erfolgreich transplantieren. Anders ist es bei den Nervenzellen, da ist man eigentlich davon ausgegangen, dass die besonders empfindlich sind und schon nach Minuten im Grunde anfangen, kaputt zu gehen. Aber offenbar geht das dann doch nicht so schnell, wie man dachte, als die Forscher nach dem Ende des Experiments, also 10 Stunden nach dem Tod der Schweine, bestimmte Gehirnregionen untersucht haben, dann zeigten die Nervenzellen dort spontane Aktivität, reagierten auf elektrische Impulse mit eigenen Signalen. Also das ist die Hauptnachricht dieses Artikels. Die Nervenzellen scheinen sich mit all dem Aufwand zum Teil doch retten zu lassen.
Aber obwohl das so ist, sprechen die Forscher ja trotzdem nicht von einem lebenden Gehirn. Warum nicht?
Nee, weil es eben keine koordinierte Nervenzellaktivität gab, keine EEG-Signale. Das war aber auch nicht zu erwarten. Die Ethikkommission hat nämlich ganz klar gesagt, genau solche Aktivitäten müsst ihr unterbinden. Deshalb enthielt diese Blutersatzflüssigkeit auch ein Medikament, das Nervensignale blockiert. Ob also so ein reaktiviertes Gehirn spontan wieder organisierte Nervenaktivität entwickeln würde, sowas wie ein Bewusstsein, das wissen wir schlicht nicht. Wobei, es gibt Experimente aus den 70ern, aus Deutschland übrigens, da hat man den Blutfluss zum Gehirn von Katzen für eine Stunde unterbrochen und da ist das EEG zwar wieder danach angesprungen, aber die Tiere sind nicht wieder aufgewacht.
Die Schweine, mit denen jetzt hier experimentiert wurde, die waren ja schon tot, aber was genau haben die Forscher eigentlich mit diesen Versuchen bezweckt?
Ja, das blieb mir auch nach dieser Pressekonferenz so ein bisschen unklar. Der Leiter Nenad Zestan sieht neue Möglichkeiten zu erforschen, wie das Gehirn 3D-mäßig aufgebaut ist. Da gibt es aber in der Zwischenzeit eigentlich noch viele andere Methoden, mit denen das auch geht. Er sprach davon zu untersuchen, was genau passiert eigentlich, wenn die Sauerstoffzufuhr unterbrochen ist. Da lassen sich dann vielleicht auf lange Sicht neue Therapien für Patienten vielleicht mit einem Schlaganfall entwickeln. Was er in jedem Fall nicht will, das hat er ganz klar gesagt, ist so eine Art Rettungssystem für Unfallopfer oder Todkranke bereitzustellen und da so ein isoliertes Gehirn am Leben zu erhalten.
Trotzdem ist ja in einem der Kommentare in Nature immerhin die Rede von einer Gehirnwiederauferstehung. Ist das denn realistisch?
Ja, darüber durfte Nina Zestern wirklich nicht glücklich sein. Ulrich Diernagel von der Charité weist auch darauf hin, dass geschädigte Nervenzellen oft erst 24 Stunden später absterben. Also er vermutet, dass da auf Dauer nichts nachweisbar sein wird. Andere deutsche Ärzte betonen auch, der effektivste Weg, das Gehirn am Leben zu erhalten, besteht darin, den Körper am Leben zu erhalten. Deshalb ist es ja so wichtig, bei Unfallopfern zum Beispiel eine Herzdruckmassage zu machen, um das Gehirn weiter mit Blut und Sauerstoff zu versorgen. Dieses neue System ist wirklich nicht für den medizinischen Einsatz geeignet. Es geht um Grundlagenforschung und man muss wirklich sagen, diese Idee, dass man das Gehirn isoliert erhält, das ist im Grunde ganz grauenhaft, wenn man sich vorstellt, kein Kontakt zu den Sinnen, keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Also das kann, glaube ich, niemand wollen. Und auch was diese Überlegungen, ob man jetzt die Definition des Hirntods neu stellen muss, auch das spricht wenig dafür, denn der wird in Deutschland innerhalb von zwölf Stunden zweimal überprüft, also viel länger als in diesem Experiment. Nach wie vor gilt, Gehirntod ist bei uns endgültig tot.
Volkert Wildermuth mit Infos und Einschätzung über ein bizarres Experiment mit teils reaktivierten Gehirnen toter Schweine, das viele Fragen aufwirft.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 11, der Verständnisvolle.
Im Januar 2017 sagte Jim Patton, der Moderator einer Morningshow im US-Fernsehen, nach einem Beitrag diesen folgenschweren Satz.
I love the little girl's take on it. Alexa ordered me a dollhouse.
Nicht ganz leicht zu verstehen das Ganze, aber am Ende sagt Jim Patton, Alexa, order me a dollhouse. Also Alexa, bestell mir bitte ein Puppenhaus. Wer diesen Satz damals auf Anhieb verstanden hat, das waren Amazons virtuelle Assistenten namens Alexa in den Häusern tausender Fernsehzuschauer. Und diese Geräte begannen daraufhin massenhaft Puppenhäuser zu bestellen. Schuld dran war die automatische Spracherkennung von Alexa und Co. Und wie es dazu kam, erklärt Piotr Heller in der heutigen Folge unserer Serie Algorithmen im Alltag.
Also grundsätzlich muss man sagen, dass dieser Fall ja kein Problem der Spracherkennung war, sondern eigentlich der Sprechererkennung. Der Computer hätte also erkennen müssen, da spricht jemand ganz anders als mein Hausherr oder meine Hausherrin und deswegen darf ich es nicht bestellen.
Erklärt Christoph Schmidt, der am Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme in St. Augustin automatische Spracherkenner entwickelt. Tatsächlich hat sich Amazons persönliche Assistentin damals bei den Hausherren rückversichert, ob sie wirklich Puppenhäuser bestellen wollen. Weil die meisten verneinten, blieb der Schaden gering. Doch diese Geschichte zeigt zwei Dinge. Erstens, wie weit verbreitet solche Algorithmen zur Spracherkennung heute sind. Sie stecken auch in Handys und Autos und untertiteln vollautomatisch Videos bei YouTube. Zweitens zeigt der Fall, wie leistungsfähig die algorithmische Spracherkennung inzwischen ist. Wie funktioniert sie also genau?
Input.
Der Input ist eine Audiodatei oder ein Audiostream.
Der Algorithmus zerstückelt dieses Audiosignal, also das Gesprochene, in Häppchen von einigen Hundertstel Sekunden Länge. Die durchlaufen dann mehrere Stufen.
Beispielsweise, wir verwenden ein phonembasiertes Modell, also ein lautbasiertes Modell. Und dann zerfällt dieser Spracherkenner in drei Komponenten. Die erste Komponente kümmert sich darum, wie werden einzelne Phoneme ausgesprochen, einzelne Laute.
Hinter dieser Komponente steckt klassischerweise ein statistisches Modell. Es hat alle Laute einer Sprache in einer Datenbank gespeichert. Dann wählt es den Laut aus, der am besten zu einer Reihe von Audiohäppchen passt. So übersetzt es die Audiodatei Stück für Stück in Laute. Das Problem dabei, nicht jeder spricht jeden Laut gleich aus.
Was ich eben in den Wahrscheinlichkeitsmodellen dann modellieren muss, ist diese Varianz. Ich lerne zum Beispiel, dass in den verschiedenen Regionen von Deutschland das R unterschiedlich ausgesprochen wird. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da wird R eigentlich EA ausgesprochen, R. Und wenn man nach Bayern geht, haben sie ein sehr hartes R. So, und das heißt, der Computer lernt dann Varianten und kann so eben beide Varianten erkennen.
Hat der Algorithmus die einzelnen Laute erkannt, muss er daraus einen Text zusammensetzen.
Die zweite Komponente setzt setzt dann diese Phoneme zu Wörtern zusammen. Es muss also wissen, aus welchen Phonemen besteht ein bestimmtes Wort. Und die dritte Komponente modelliert die Wahrscheinlichkeit für ganze Sätze, also für Wortfolgen.
Output.
Der Output ist ein Text, also die transkribierten Wörter, die gesprochen wurden.
Wie oft sich die Systeme irren, hängt von der Anwendung ab. Ein Spracherkenner in einer stillen Umgebung arbeitet natürlich zuverlässiger als einer, der etwa im Auto mit vielen Nebengeräuschen klarkommen muss.
Performance.
Ein Standard-Testset, um weltweit zu vergleichen, ist Telefonunterhaltungen mit einem relativ geringen Vokabular. Also wir sprechen dann von 40.000 bis 60.000 Wörtern. Und da liegen die besten Systeme derzeit auf 4%.
4%, das ist aktuell die Fehlerrate. Das heißt, von 100 Wörtern verstehen die Algorithmen im Mittel 4 falsch. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz ist die Trefferquote in den letzten Jahren stark gestiegen. Dennoch hat sich der grundlegende Aufbau der Systeme kaum verändert, nur die Komponenten. So trainiert man heute die Lauterkennung mit neuronalen Netzen, also Systemen, die das Lernverhalten eines Gehirns imitieren. Genauso lernt die dritte Komponente, also das Sprachmodell, das aus den Wörtern Sätze zusammenbaut, mit riesigen Textdatenbanken. Aber da wird es schwierig.
Systemgrenzen.
Ein großes Problem, was wir schon haben, ist Umgangssprache. Also wenn ich zum Beispiel statt haben wir, haben wir spreche, weil der Computer eine große Menge an Textdaten verwendet und dort wird immer Hochdeutsch geschrieben. Das heißt, in diesen Daten hat er eben nie Umgangssprache gesehen und gelernt. Und an diese Daten ranzukommen, also umgangssprachlich transkribierte Audiodateien zu bekommen, das ist sehr, sehr schwierig.
Die modernsten Systeme umgehen heute den Zwischenschritt über die Phoneme und lernen direkt, Tondateien auf Worte abzubilden. Diese sogenannte End-to-End-Speak-Recognition erfordert aber sehr aufwendige neuronale Netze und viel Rechenleistung. Und wie für alle anderen Spracherkenner gilt auch für diese modernen Varianten erst einmal, sie verstehen nicht, was sie da abschreiben, weil sie den Kontext nicht kennen.
Also zum Beispiel mein Name Christoph Schmidt kann man auf verschiedene Weisen schreiben. Der Computer müsste also im Hintergrund wissen, Sie interviewen jetzt gerade den Christoph Schmidt von Fraunhofer und der wird so und so geschrieben.
Forscher arbeiten derzeit daran, den Spracherkennern dieses lexikalische Weltwissen zu verleihen. Sie nutzen dafür maschinenlesbare Wissensdatenbanken, sogenannte Knowledge Graphs. Die Algorithmen erhalten damit etwas mehr Kontext zu dem Gesagten. Irgendwann werden sie somit vielleicht unterscheiden können, ob das, was sie da niederschreiben, aus dem Fernsehen kommt oder doch aus dem Mund ihres Hausherrn.
Ein Beitrag von Piotr Heller. Im 12. und letzten Teil unserer Serie Algorithmen im Alltag geht es am Dienstag nach Ostern um einen Geheimniskrämer, die RSA-Verschlüsselung, die beim Online-Shopping für Sicherheit sorgt. Weiter geht's mit einem Hörtipp für heute Abend, denn da kommt hier im Deutschlandfunk ein Ethnologe zu Wort, der in Afrika Feldstudien zu den Ursprüngen des Rhythmusgefühls macht.
Die Grundidee ging aus von Beobachtungen meinerseits, dass in Mali, wo ich seit 30 Jahren als Musikethnologe Forschungen durchführe, Rhythmen auftreten, die mit westlichen Notationssystemen, aber auch mit westlich geprägten musikpsychologischen Vorstellungen von Rhythmus nicht erfassbar scheinen.
Steckt der Rhythmus in unseren Genen oder ist er ein kulturelles Konstrukt? Antworten in der Sendung aus Kultur- und Sozialwissenschaften heute Abend ab 20.10 Uhr hier im Programm. Ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte. Das war vergangene Woche wieder mal augenfällig, als die erste Aufnahme eines schwarzen Loches weltweit Schlagzeilen machte. Aber das gilt natürlich auch im irdischen Alltag, zum Beispiel wenn Ärzte Patienten über eine bevorstehende Operation informieren. Die Mediziner können und müssen da zwar viel erklären und die Patienten Aufklärungsbögen lesen und abzeichnen, aber von all den Infos bleibt bei den Betroffenen am Ende oft erschreckend wenig hängen. Ein Team an der Berliner Charité hat deshalb was Neues probiert. Die setzen auf Graphic Novels, also Comics, um Patienten über die Chancen und Risiken eines Eingriffs ins Bild zu setzen. Florian Schumann berichtet.
Bei einer Linksherzkatheteruntersuchung schieben Ärzte einen dünnen Schlauch durch eine Arterie in Richtung Herz. Dort untersuchen sie, ob es Engstellen in den Herzkranzgefäßen gibt. Dafür spritzen sie Röntgenkontrastmittel. Unter Umständen müssen sie einen Stent einsetzen. All diese Maßnahmen sind in dem Aufklärungsbogen erläutert, den Patienten vor dem Eingriff unterschreiben müssen, obwohl sie, so das Ergebnis von Studien, in vielen Fällen gar nicht richtig verstehen, was da auf sie zukommt.
Die Patienten sagen uns dann, ich lese das gar nicht oder ich unterschreibe von vornherein. Und das ist natürlich nicht gut, weil es ist wichtig, dass ein Patient mündig sozusagen genau weiß, was mit ihm passiert und was wir mit ihm machen. Und das ist der Hintergrund, weswegen wir uns dazu entschlossen haben, einen Comic zu entwickeln, der jeden einzelnen Schritt beschreibt und durch das Zusammenspiel von Sprache und Bild das Ganze besser erklären kann.
Verena Stangl ist leitende Oberärztin in der Klinik für Kardiologie und Angiologie am Campus Mitte der Berliner Charité. Die Idee, Patienten mit einem Comic aufzuklären, hatte sie im Frühjahr 2016. Ausgehend vom offiziellen Aufklärungsbogen entwickelte sie zusammen mit ihrer Kollegin Anna Brandt und einer Expertin für Wissenschaftskommunikation eine Sequenz von Bildern, ein sogenanntes Storyboard. Dieses setzte eine Illustratorin grafisch um. Entstanden ist ein 15-seitiger Comic, der in mehr als 60 farbigen Einzelbildern erklärt, wie Arteriosklerose ein Herzkranzgefäß verschließen kann, wie die Katheteruntersuchung genau abläuft und was man als Patient danach beachten muss. Verena Stangl.
Uns war ganz wichtig, dass wir nicht nur das Comic machen, sondern es mit einer Studie validieren und verschiedene Aspekte ansprechen. Das heißt, sind die Patienten damit zufrieden? Ist Wissenszuwachs da? Und wie ist die Angst, ein großes Problem bei einer Herzkatheteruntersuchung, durch einen Comic beeinflusst?
Das testeten die Forscherinnen an Patienten, die für eine Herzkatheteruntersuchung ins Krankenhaus kamen. Vor dem Eingriff wurden alle Teilnehmer in einem ärztlichen Gespräch anhand des klassischen Aufklärungsbogens informiert. Die Hälfte der Patienten bekam zusätzlich den Comic zur Verfügung gestellt. Vor und nach dem Aufklärungsgespräch mussten die Teilnehmer verschiedene Fragebögen ausfüllen. Die Ergebnisse waren eindeutig. Die Patienten, die zusätzlich den Comic erhielten, konnten mehr Fragen zum Eingriff korrekt beantworten. Sie waren weniger besorgt und fühlten sich besser informiert, erklärt Anna Brandt, die ebenfalls Kardiologin an der Charité ist und die Studie geleitet hat.
Zum einen ist es so, dass man eben nicht nur die Textform hat, sondern die Bebilderung dazu. Und da gibt es schon verschiedene andere Studien, die eben gezeigt haben, dass dadurch mehr Lernkanäle gleichzeitig aktiviert werden und dass dadurch die Patienten oder auch die Teilnehmer von anderen Studien mehr verstehen, aber auch sich besser an die Aufklärungsinhalte erinnern können.
Zwar ist die Pilotstudie, die die Ärztinnen im Fachblatt Annals of Internal Medicine veröffentlicht haben, mit 121 Patienten noch relativ klein. Aber es ist weltweit die erste Arbeit, die zeigt, dass ein Comic effektiv über die Chancen und Risiken medizinischer Eingriffe aufklären kann. An der Charité bekommen nun alle Patienten vor der Herzkatheteruntersuchung das bunte Heft zur Lektüre, zusätzlich zum Standardbogen. Und bald könnten weitere Projekte folgen. Der Bedarf an bildhafter Patientenaufklärung dürfte auch in anderen Bereichen groß sein.
Wir haben ein ganz, ganz gutes Feedback von den Patienten, die begeistert sind. Auch Patienten, die was anderes haben, denen wir das gegeben haben, um zu fragen, würde es denn gut sein, auch bei deiner Erkrankung das zu machen, geben uns wirklich eine positive Rückmeldung und das motiviert uns natürlich weiterzumachen.
Patientenaufklärung per Comic könnte Schule machen. Ein Beitrag von Florian Schumann war das. Weiter geht's mit den Meldungen von und mit Magdalena Schmude.
Forscher weisen zum ersten Mal ein Heliumhydridion im Weltall nach. Heliumhydridionen waren die ersten Moleküle, die sich nach dem Urknall im Universum bildeten. Bisher war die instabile Verbindung von ionisiertem Wasserstoff und Helium aber nur in Laborexperimenten nachgewiesen worden. Jetzt konnten Forscher vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn sie zum ersten Mal im Weltall nachweisen, wie die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature berichten. Mit einem hochauflösenden Spektrometer gelang es ihnen, die spezifische Infrarotstrahlung eines Heliumhydridions aufzufangen. Das Molekül befand sich in einem planetarischen Nebel etwa 3000 Lichtjahre von der Erde entfernt.
Leuchtende Genitalien helfen, verschiedene Tausendfüßlerarten zu unterscheiden.
Das hat ein amerikanisches Forschungsteam bei Experimenten mit der Tausendfüßlerart Pseudopolydesmus herausgefunden. Für die Wissenschaftler ist das Phänomen hilfreich, denn die Genitalien verschiedener Unterarten leuchten in unterschiedlichen Farben, wie die Forscher im Zoological Journal of the Linnean Society schreiben. Das Leuchten entsteht, weil spezielle Proteine im Exoskelett der Insekten durch die UV-Strahlung angeregt werden. Warum ausgerechnet die Genitalien leuchten, ist unklar, denn es ist nicht bekannt, ob die Tausendfüßler selbst die Farben wahrnehmen können oder nicht.
Dass Blitze mehrfach einschlagen, daran sind Plasmanadeln schuld.
Wissenschaftler aus den Niederlanden haben beobachtet, warum Gewitterwolken oft mehrfach hintereinander blitzen. Wie die Forscher im Fachjournal Nature berichten, bilden sich unter bestimmten Bedingungen nadelartige Plasmakanäle, durch die ein Teil der elektrischen Ladung in die Wolke zurückfließt. Diese Ladung kann dann innerhalb weniger Sekunden durch weitere Blitze abgeleitet werden. Die Plasmanadeln führen senkrecht von den eigentlichen Blitzkanälen weg. Sie sind rund 100 Meter lang und haben einen Durchmesser von 5 Metern. Die Vorgänge innerhalb der Wolken verfolgten die Wissenschaftler mithilfe eines speziellen Radioteleskops des Low Frequency Arrays. Es besteht aus tausenden über Europa verteilten Antennen und liefert Messungen mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung.
Wissenschaftler entdecken einen der größten Raubsäuger der Erdgeschichte.
Ein Forschungsteam der Universität Ohio in den USA hat eines der größten fleischfressenden Säugetiere entdeckt, das jemals auf der Erde gelebt hat. Wie die Forschenden in der Fachzeitschrift Journal of Vertebrate Paleontology berichten, war das löwenähnliche Tier bis zu 1500 Kilogramm schwer und möglicherweise größer als ein Eisbär. Das Tier wurde anhand eines unvollständigen Unterkiefers sowie Zähnen und Knochenfragmenten identifiziert. Diese wurden schon vor Jahrzehnten in Kenia ausgegraben. Erst jetzt allerdings ergaben neue Analysen, dass sie zu einer bislang unbekannten Tierart gehören. Diese lebte vor rund 23 Millionen Jahren in Eurasien, Nordamerika und Teilen von Afrika und jagte große Pflanzenfresser, die heutigen Elefanten und Nilpferden ähnelten.
Urinsalze verraten, wie viele Bewohner eine historische Siedlung einst hatte.
Amerikanische Archäologen haben auf diese Weise die Geschichte einer antiken Siedlung in der Türkei nachvollzogen. Sie konnten zeigen, dass sich die Menge der Urinsalze im Boden unter der Siedlung zwischen den Jahren 8450 und 7450 vor Christus mehrfach stark veränderte, je nachdem, wie viele menschliche und tierische Bewohner dort lebten. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science Advances vor. In den ersten 100 Jahren wurden die Menschen gerade sesshaft und hielten noch wenig Tiere, entsprechend niedrig war die Salzkonzentration im Boden. In den nächsten 400 Jahren vervielfachte sich die Zahl der Tiere schnell, wie ein starker Anstieg der Konzentration der Urinsalze zeigt.
Sternzeit, 18. April. Wiederverwertung von Weltraumschrott. Um die Erde kreisen große Mengen Weltraummülls. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Trümmer explodierter Raketentanks, um Bolzen, Abdeckkappen, abgesplitterten Lack, aber auch um nicht mehr funktionstüchtige Satelliten. Oftmals sorgt einfach ein leerer Tank dafür, dass ein ansonsten noch intakter Satellit seine Mission beendet. Daher träumen manche Firmen und Satellitenbetreiber von einer fliegenden Tankstelle oder einem Reparaturservice im All. Die Idee klingt gut, doch die Umsetzung ist schwierig. Denn für das Nachtanken müsste ein Satellit an den ausgefallenen Satelliten andocken. Das ist bei einem, wie Fachleute sagen, nicht kooperierenden Objekt sehr schwierig. Geht beim ersten Andockversuch etwas schief, taumelt der Satellit unkontrollierbar. Für das Nachfüllen des Treibstoffs muss zudem die Tanköffnung gut zugänglich sein. Und heutige Satelliten sind meist nicht für eine Wartung im All ausgelegt. Kompliziertere Reparaturen, etwa das Austauschen elektronischer Komponenten, sind in der Regel nur mit Menschen vor Ort möglich, was allerdings extrem teuer ist. Der Einsatz von Robotern ist in der Schwerelosigkeit des Weltalls ohne festen Boden unter den Füßen äußerst anspruchsvoll. Das Problem des Weltraummülls wird sich in den nächsten Jahrzehnten massiv verstärken. Denn gerade die Tausenden von Satelliten, die für künftige Kommunikationsnetze geplant sind, werden in Serie produziert und sind relativ preiswert. Da wird sich die Reparatur im All nicht lohnen. Womöglich geht die Raumfahrt irgendwann am eigenen Müll zugrunde.
Forschung aktuell heute, das waren Melanie Fischer an den Reglern, Tanja Heser in der Regie und mein Name ist Ralf Krauter. Wir wünschen Ihnen frohe Ostern und haben noch einen Programmtipp für Sie.
Forschung aktuell. Programmtipp. Die Menschheit hat schon den allergrößten Blödsinn geglaubt. Die Sonne dreht sich um die Erde, Lämmer wachsen auf Bäumen, Waschen ist schlecht für die Gesundheit. Da ist man doch froh, in einer aufgeklärten Gesellschaft zu leben.
You know, Flat Earth, I guarantee it.
Sie kennen Leute, die meinen, die Erde sei eine Scheibe. Ganz sicher.
In einer Welt, in der Logik und Tatsachen zählen.
Ich halte den menschengemachten Klimawandel für nicht existent.
John Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that.
Warum glauben wir dann immer noch Dinge, die wir besser wissen könnten?
Irrwege und Irrsinn. über Glauben und Wissen. Wissenschaft im Brennpunkt, Karfreitag um 16:30 Uhr.